Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze, live.
So, lass uns loslegen. Es ist Sonntag 19 Uhr, das heißt die beste Zeit, über American Football zu sprechen. Die NFL ist ja im Moment nicht aktiv, deswegen haben wir diese Uhrzeit zum Anlass genommen, in den vergangenen Wochen über die ELF zu sprechen, die neue European League of Football, die bekanntlich Mitte Juni startet. Ein kleiner Hinweis vorweg, heute versuchen wir es wirklich auch als Podcast zu verlängern. Letzte Woche haben wir ein bisschen getrickst, diese Woche haben wir uns ein bisschen perfektioniert. Also wir wollen das, was wir hier besprechen, auch als Podcast verlängern. Bedeutet, wenn ihr nachher die Möglichkeit habt, eure Fragen zu stellen, solltet ihr wissen, dass es aufgezeichnet wird. Ich denke, das ist aber für euch okay. Es gibt ja Schlimmeres, als im Footballerei-Podcast aufzutauchen. Wir sind damals angefangen mit einem Talk mit Alexander Rösner, dem RAN-Chefredakteur. Danach kam Roman Motzkus, der Mitgesellschafter der Berlin-Fraktion. Dann hatten wir Celko Karajca, den Chef der ELF, dabei. Letzte Woche Shuan Fatah, den Headcoach der German Knights. Und jetzt haben wir endlich auch einen General Manager mit dabei. Darüber freuen wir uns sehr. Caro, stell uns doch den Chris bitte mal ein bisschen vor.
Ja, schönen guten Abend auch von mir in die Runde. Chris, könntest du noch kurz dein Mikro muten? Solange ich dich vorstelle und dir, bis ich dir die erste Frage stelle. Unten rechts auf Mikro. Dankeschön. Ja, also Chris, berufliche Station detailliert zu präsentieren, würden nicht annähernd den Rahmen dieses kurzen Intros passen. Deshalb möchte ich mich hier nur auf die Football-Vergangenheit konzentrieren, obwohl Chris auch lange Jahre erfolgreich in Agenturen und bei großen Wirtschaftsunternehmen tätig war. Chris ist ein international erfahrener Kommunikations-, Marketing- und Sponsoring-Profi, der auch viel Expertise im Bereich Personal und Führung hat. Durch seine diversen Stationen im Football-Business hat er ein großes Netzwerk und viele Insights in der Branche. Chris war unter anderem Managing Director für die NFL Europe in Deutschland und als General Manager für die Frankfurt Galaxy sowohl als auch für Berlin Thunder tätig. Bei der NFL Europe verantwortete Chris die TV-Vermarktung der Liga sowie die ligaweiten Sponsorings, wie zum Beispiel Skoda, Holsten oder Deichmann. Die World League und damit auch Frankfurt Galaxy hat er 1990 als Agenturberater mit aus der Taufe gehoben. Bei Galaxy ab 91 die Marketing und von 1995 bis 98 die Gesamtverantwortung getragen. In Berlin baute er ab 98 und 99 das Thunder Franchise mit auf. Außerdem war Chris als Marketing Director für die NFL International zuständig. Zum Beispiel für die American Bowls in Barcelona, Berlin und London. Ende 2002 trennten sich dann die Wege von Chris und der NFL. Nach Jahren in der freien Wirtschaft ist er seit September letzten Jahres für die German Knights 1367 Niedersachsen aktiv. Und auch Chris hat selbst Football gespielt, als Cornerback, OLB und Kicker. Das Highlight war sicherlich 1981 die ersten drei Länderspiele für Deutschland gegen Italien. Darauf kommen wir vielleicht noch später zu sprechen, aber als erstes würde ich dich doch mal fragen, Chris, wie ist es denn gekommen, dass du als GM bei den Knights gelandet bist?
Vielleicht nur eine ganz kurze Korrektur. Ich kann zwar Fußball spielen, aber ich war nie Kicker auf dem Fußballplatz. Das sollte Kick Returner heißen. Das habe ich aber auch nur in einem Länderspiel gemacht. Nee, in zweien, aber das war mir dann doch zu, ging mir zu sehr auf die Birne. Hat aber Spaß gemacht. Ne? Also nur die Korrektur. Das ist schon okay. Ich bin als GM bei den Knights gelandet, weil der dortige Investor, der Frank Meyer und ich schon seit knapp einem Jahr über eine mögliche Zusammenarbeit sprechen. Das Ganze ist zustande gekommen über die guten alten Kollegen von mir, zum einen den Schuan und zum anderen den Michael Lang, den du ja auch gut kennst, der GM bei Berlin Thunder war. Und wo wir haben ein paar Jahre zusammengearbeitet, wir arbeiten auch im Augenblick noch zusammen. Und über diese Konstellation, der Roman Motzkus war initial mitbeteiligt, haben Frank Meyer und ich uns kennengelernt und haben seit längerer Zeit eigentlich intensiv darüber gesprochen, wie können wir dem Football damals noch in Hildesheim helfen. Und über den Sommer, nachdem dann die Idee der neuen Liga entstanden ist und im Herbst sich dann konkretisiert hat mit Celko Karajca als Investor, mit Patrick als das Gesicht der ganzen Liga und als Commissioner, haben wir Nägel mit Köpfen gemacht und ich bin seit September da fest an Bord als Manager.
Ja, vielen Dank. Ihr habt ja einiges zu tun bei der ELF und in den ganzen Franchise. Nimm uns doch mal mit, was waren so in den letzten 1 bis 2 Wochen die 3 To-Dos, die du von der Liste streichen konntest? Und was sind vielleicht so die 3 To-Dos, die am dringendsten noch in der nächsten Woche sind?
Ich glaube, in der aktuellen Situation, da braucht man ja nur sozusagen in die Zeitung zu schauen oder in die Nachrichten, ist sicherlich die Pandemiesituation eine, die man immer sehr, sehr genau anschauen muss. Von der Liste streichen kann man jetzt eigentlich nicht so wirklich vieles. Wir sind in guten Gesprächen mit der HDI Arena in Hannover, mit dem Allenriede Stadion, 2 Stadien, die wir veröffentlicht hatten als mögliche Spielorte für uns. Das müssen wir in den nächsten Tagen und Wochen müssen wir das fix machen und klären, wie wir damit umgehen können, eventuell mit verringerten Zuschauerzahlen zu spielen oder vielleicht sogar ganz auf Zuschauer verzichten zu müssen. Das ist so ein bisschen so ein Husarenritt, weil es doch alles auch immer kaufmännisch irgendwie passen muss. Und da sind wir natürlich wirklich täglich mit dem Spitzenbleistift am Rechnen. Ja, von der Liste streichen, was sehr schön ist. Wir haben dieses Wochenende angefangen in Social Media Trainer und Spieler vorzustellen. Wir haben mit Schuan und Lee gestern begonnen und sind da eigentlich ganz, ganz stolz, weil wir eine recht gute, sehr, sehr agile und engagierte Truppe im Social-Media-Team haben. Also wenn man da was von der Liste streichen kann, dann irgendwelche Sorgen, dass wir da nicht gut aufgestellt sind. Darüber freue ich mich eigentlich persönlich sehr, dass das gut läuft.
Was wild kontrovers diskutiert wird in den sozialen Medien, ist euer Name, German Knights 1367 Niedersachsen. Die einen feiern es, die anderen finden es nicht so gut. Wie kam es letztlich? Vielleicht hast du jetzt die Gelegenheit, das auch nochmal für alle verständlich darzustellen. Wie kam es dazu, dass ihr euch letztlich für diesen Namen entschieden habt?
Ich glaube, das verständlich darstellen, das ist so eine hoffnungslose Aktion, weil es wird immer welche geben, die es haten, es wird welche geben, die es feiern. Es gibt ja auch ganz lustige Jungs, die sogar Parteimandate haben und dann mit einer Wortwahl darüber herziehen, dass einem wirklich Angst werden muss. Aber wenn das dann auch noch SPD-Mitglieder sind, die irgendwie sich im Ton total vergreifen. Du, es ist emotional und es ist gut, dass sie darüber reden und dass es auch genügend gibt, die es vielleicht blöde finden. Wenn wir dann irgendwann mal spielen und sie uns, die Chance geben, sie selber zu überzeugen, dass wir auch ganz gut Football spielen können, auch wenn wir einen Namen haben, der dem einen oder anderen nicht gefällt, soll mir das recht sein. So ein Name, der entsteht ja als meistens sehr langer Prozess mit relativ vielen Beteiligten, die da ihre Meinung reingeben und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Faktoren von außen, dass wir überlegen, was wollen wir denn alles in so einem Namen ausdrücken, wen wollen wir denn alles abholen und wie können wir uns denn, ich sag mal, auch nochmal von anderen Football-Teams unterscheiden und was würde passen. Und am Ende dieses langen Prozesses, bei dem wir, ich glaube, deutlich über 100 Namen intern diskutiert haben und mit kleinen Gruppen auch abgestimmt haben, kamen wir auf die German Knights und ja, die 1367, die haben wir noch dazu gepackt, um es nochmal ein bisschen zeitlich zu verorten, weil es da tatsächlich eben eine der bedeutendsten Schlachten in Norddeutschland in der Geschichte gab und wir haben die Ritter eben dann, sagen wir mal, eher an diese Schlacht geknüpft, was uns eine Reihe von Leuten übel nehmen. Andere finden es wieder ganz passend und spannend. Aber damit können wir, glaube ich, ganz gut umgehen. Ich versuche es eigentlich immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu sehen. Aber da muss man immer aufpassen. Sport ist ja sehr ernst bei uns. Trifft dann viele Fans ins Mark.
Caro hat es erzählt, du hast auch sehr, sehr viele Jahre in der NFL Europe mitgewirkt. Kannst du vielleicht einmal generell so dein Bauchgefühl erklären, was den Unterschied zwischen der NFL Europe und jetzt der neuen ELF betrifft? Wir wissen alle, dass das natürlich 2 ganz andere Ligen sind. Trotzdem hat es wieder so einen europäischen Charakter. Du warst damals schon dabei. Jetzt steht so eine Liga wieder vor der Tür. Mit welchen Emotionen gehst du da ans Werk?
Also ich bin eigentlich total dankbar für die Chance, da nochmal dran zu gehen. Ich hab 1990 angefangen, noch bevor Oliver Luck eigentlich an Bord war in der Galaxy und wir haben so angefangen, die ersten Blöcke einzuschlagen, was das Konzept angeht, wie könnte man American Football in Europa verkaufen, also wie kriegt man dann Tailgate-Party und so weiter in die Stadien und ein wesentlicher Unterschied. Ne? Damals irgendeiner der amerikanischen Manager sagte dann, oh, wir bringen das Barbecue und alles mit nach Europa und veranstalten das. Damals kannten viel weniger Leute die Football-Regeln. Ne? Wenn du heute ein Spiel veranstaltest und ihr habt das ja in der Vergangenheit sehr intensiv diskutiert oder auch letzte Woche der Max, der da in Düsseldorf gespielt hat, ne, wo man schon eine gewisse Vorbildung der Leute dann ab ein paar Jahren später spüren konnte. Als wir 91 in Frankfurt begannen, war alles neu. Was ist ja auch immer eine ganz gute Chance. Du kannst es frei gestalten und kriegst nicht von Anfang an die volle Breitseite von Kritikern zu spüren, wie das vielleicht heute der Fall ist, ne, wo die Football-Familie sehr genau beobachtet, was geschieht und eben auch sehr gezielt dann Dinge zum einen feiert, zum anderen kritisiert. Wir hatten damals ein relativ stattliches Budget, Football, sagen wir mal, zu inszenieren und aufzubauen. Das ist heute sicherlich so, dass wir sehr genau auf die Budgets achten müssen und ja eben nicht sagen, wir kommen da gleich mit 60 vollbezahlten Sportlern an und liefern ein gigantisches Produkt auf NFL-Niveau ab. Da gibt es halt einen wesentlichen Unterschied, den hat Schuhan letzte Woche ja nochmal auch sehr detailliert erläutert, was die Spielausstattung sozusagen angeht und was die professionelle Qualität angeht. Aber wir sind schon so, dass wir eben glauben, wir haben jetzt über viele, viele Jahre sehr viel gelernt und haben ein ganz gutes Rüstzeug, die Sache heutzutage zu präsentieren. Ich will jetzt nicht so lange vor mich hinlabern. Vielleicht kann man da noch mal eine kurze Zäsur machen. Ne? Also wir sehen einen wesentlichen Unterschied darin, dass wir jetzt noch mal wieder auf so einem etwas moderateren Niveau anfangen. Von der Stadionauswahl kann man schon sehen. Wir wollen nicht von Anfang an behaupten, wir können hier 40.000 Leute ins Stadion holen, wie damals in einem altehrwürdigen Frankfurter Waldstadion.
Wie ist denn das? Was sind denn deine Erwartungen an die erste Saison? Hast du da irgendwie konkret welche im Bereich Zuschauer, jetzt lassen wir mal die Pandemie außen vor, im Bereich, wie sich das mit den Spielern entwickelt, im Bereich Marketing, Merch?
Also man kann das ja nicht so völlig ausblenden. Ne? Das wäre jetzt, glaube ich, fatal, ne? Zu sagen, ach komm, wir haben eine perfekte Welt und wir können die Tür aufmachen und können die Powerparty so feiern, wie wir das früher konnten, also ohne Einschränkungen. Ich glaube, wäre so ein bisschen unrealistisch, aber es wäre natürlich klasse und vielleicht passiert es ja im Laufe des Jahres noch, dass es möglich ist. Dann wäre meine Erwartungshaltung, dass wir den Leuten eben tatsächlich diese total geile Veranstaltung bieten können, wie wir es damals schon gemacht haben. Das heißt, wenn man jetzt mal an andere Stadiongrößen denkt, das Stadion in der Eilenriede, wer es kennt, das ist eine fantastische Anlage, wo man sich perfekt vorstellen kann, dass du eine tolle Party vor dem Spiel feiern kannst, mit vielen Leuten, mit viel zusätzlichem Angebot über das Football hinaus und dass du dann ein Stadion hast, in dem du ein fantastisches Spiel durchziehen kannst. Und wenn ich jetzt an das Produkt denke, an das Football denke, da bin ich sehr sicher, dass es unserem Coaching-Staff und eigentlich jedem Coaching-Staff in dieser European League of Football gelingt, da ein hervorragendes Produkt eigentlich auf den Platz zu stellen, ja, in dem wirklich sehr hochklassig, also zumindest auf allerhöchstem GFL-Niveau Football gespielt wird. Da habe ich keine Angst. Meine realistische Erwartungshaltung im Augenblick ist die, dass wir sehr viel Fortune brauchen, um die Saisonvorbereitung sauber durchziehen zu können, dass wir tatsächlich am 20. Juni anfangen können zu spielen, denn wir müssen ja trainieren. Und das Trainieren ist im Moment, so wie wir uns das vorstellen, halt wirklich so gut wie überhaupt noch nicht möglich, außer in ganz geringen Ausnahmefällen. Jetzt gehört in Stuttgart, würden sie trainieren.
Seid ihr denn da auch in Kontakt mit dem Gesundheitsamt oder müsst ihr da ein Hygienekonzept vorlegen und mit wem besprecht ihr diese Sachen?
Also wir sprechen das intern mit der Liga natürlich sehr intensiv im Dialog, aber wenn man es jetzt mal von der Rechtslage her ansieht, ja, du musst im Endeffekt darauf bauen, dass du als Spitzen- und Profisport angesehen wirst, was ja für ein, sagen wir mal, Sportbund verhaftetes Vereinswesen nicht ganz so schwierig ist wie für uns, weil wir ja nun eine kommerzielle Firmenkonstruktionen sind mit einem Franchise-Geber und Franchise-Nehmern, eben keine Vereine in dem Sinne, die wir aber parallel aufbauen. Und dann kannst du zu den örtlichen regionalen Gesundheitsämtern gehen, was wir tun, und mit denen ein Hygienekonzept diskutieren, was du aufstellen musst. Und dann wäre eben die aktuelle Situation so, dass du unter sehr strengen Auflagen, die der Profisport eben hat, trainieren kannst, was durchaus auch dann nochmal zusätzliche finanzielle Belastungen erzeugt, mit denen wir auch umgehen müssen.
In diesem Zusammenhang, was sind denn so eure Sachen, die ihr leisten müsst als Team? Also dieses, sagen wir mal, müsst ihr ein eigenes Hygienekonzept erstellen? Und was sind die Sachen, die die Liga übernimmt? Gibt es vielleicht jemanden, der einheitlich für die Liga dann das Hygienekonzept übernimmt? Oder jetzt nicht nur in diesem Bereich gesprochen, gibt es irgendwie so sehr leicht abgrenzbare Bereiche, wo du sagst, das ist eindeutig Liga-Zugehörigkeit, das ist eindeutig Franchise-Zugehörigkeit und vielleicht gibt es auch Bereiche, in denen das verschwimmt?
Naja, ist ein bisschen verschwommen ist es insbesondere jetzt in der Pandemiesituation, weil wir da tatsächlich bis hin zu kommunalen Unterschieden auf alles achten müssen. Also die Situation in Hamburg als Bundesland ist deutlich anders als in ganz Niedersachsen, aber dann ist nochmal in Hannover eventuell je nach Infektionslage eben die Behörde geht unterschiedlich damit um. Wir diskutieren innerhalb der Liga ja die Möglichkeiten, wie wir als Liga mit einem in dem Fall dann eben bundesweiten Approach mit den Ämtern agieren können, haben da aber noch keine finale Lösung, die auf Knopfdruck uns jetzt irgendwie Trainingsmöglichkeiten beschert. Nein, das liegt in der Hauptverantwortung der einzelnen Teams, das dann eben vor Ort zu lösen. Wenn man es jetzt mal insgesamt abgrenzen will, mal weg von Corona, dann ist die Verantwortung des Teams, eine spielfähige Mannschaft auf den Platz zu bringen, ein Stadion zur Verfügung zu stellen, in dem die Möglichkeiten, die wir als Liga anbieten und umsetzen wollen, vorhanden sind. Also sprich die entsprechende Möglichkeit, auch Werbung zu zeigen, dem Zuschauer eine tolle Videowand mit entsprechenden Zeitlupenwiederholungen, Grafiken und all den Möglichkeiten zu geben und idealerweise natürlich auch eine Powerparty zu feiern, was dann wiederum zurückgeht, ne, in die aktuelle Situation, dass das eben so im Augenblick noch nicht möglich sein wird, wie wir das gerne hätten. Aber das ist tatsächlich alles, was vor Ort umsetzbar sein sollte, liegt in der Hauptsache in der Verantwortung der Teams.
Und so wie wir das gehört haben, wird es auch wie bei der NFL Europe Liga-Sponsoren geben und dann Sponsoren, die ihr vor Ort suchen könnt. Ist da schon klar, welche Liga-Sponsoren es geben wird? Also muss jetzt ja nicht irgendwie Namen genannt werden. Ich weiß nicht, ob man schon Branchen nennen kann oder die Branchen, welche Branchen ihr belegen könnt. Ihr müsst jetzt ja auch, seid ja sicherlich auch schon kräftig mit Sponsoren im Gespräch.
Das ist richtig und wir haben auch einige treue Partner in Hannover, Hildesheim aus der Vergangenheit, die uns weiter begleiten wollen und auch begleiten werden. Die Liga hat auch ihre Partnerschaften in der Diskussion, in der Pipeline, wobei das ist jetzt ein bisschen so eine Frage, die wär passender an den Schelko gewesen, ne, was jetzt die Liga-Sponsoren angeht. Ticketmaster haben wir veröffentlicht, das als so ein Partner, ne, der sozusagen ein Sponsor ist, aber eben auch ein Unternehmen, was uns eben international helfen kann. Und auf der anderen Seite uns einen tollen Deal macht, dass wir eben auch, ich sag mal, was davon, direkt davon haben, dann auch in Hannover mit Ticketmaster zu arbeiten, aber eben auch uns helfen, unsere Zukunftsambitionen besser zu bewältigen mit dem Ausbau der Liga. Es gibt ein Konzept, ähnlich wie es mal in der NFL Europe war oder wie es in vielen internationalen Ligen ist, na, wo man sich klar abspricht und Grenzen zieht, was kann eine Liga insgesamt vermarkten, sprich über die Teams hinaus. Ja, wie sieht das nachher auf dem Platz aus? Wie sieht es um den Platz aus? Wie sieht es am Spieler aus? Ne? Gibt es Trikotwerbung, wo eben, wenn man sich mal Fußball als Beispiel nimmt, ne, wenn DFB-Pokal ist, dann haben alle Spieler einen Ärmel, da steht das gleiche Logo drauf und ähnlich kann man sich das in unsere Liga vorstellen, wo vielleicht auf dann einem Ärmel oder irgendwo am Trikot ein Ligasponsor sichtbar sein wird und sicherlich eben auch ganz prominent dann jeweils zum Beispiel der Hauptsponsor eines Teams oder unterschiedliche Sponsoren, wobei wir ganz klar, aber ich glaube, das ist auch schon mal kommuniziert worden, jetzt keine Litfaßsäulen produzieren wollen, die über den Platz laufen und nur noch Werbelogos spazieren tragen, sondern das soll schon alles auch classy aussehen.
Für diejenigen, die vielleicht ein bisschen später eingestiegen ist, wir haben heute Chris Heine hier im Gespräch. Das ist der General Manager von ELF Team German Knights 1367 Niedersachsen im Glücksrad. Wärt ihr damit übrigens auch ganz weit vorne, Chris. Vielleicht an dieser Stelle auch der Hinweis, wenn ihr eine Frage habt oder eure Meinung äußert wollt, dann hebt gern virtuell die Hand, dann heben wir euch hier auf die Bühne. Wir müssen das sagen, wir zeichnen parallel auf, weil wir dieses Gespräch auch als Podcast verlängern wollen. Also wenn ihr nichts dagegen habt, im Footballerei-Podcast aufzutauchen, dann hebt gern virtuell die Hand. Unterdessen vielleicht auch, um dich ins Boot zu holen, Max, Chris sagte 1981 oder vielmehr Caro stellte Chris vor, 1981 Nationalmannschaft, da warst du ja auch schon etabliert in der deutschen Nationalmannschaft. Welche Erinnerung hast du an Chris Heine beziehungsweise an die Duelle mit Ryan Fire gegen seine Mannschaften? Oder also gab es eine Schnittmenge, eine gemeinsame zwischen euch?
Also ich hab gerade wirklich überlegt, ob wir uns 95 irgendwie über den Weg gelaufen sind. Ich bin mir relativ sicher, dass wir uns gesehen haben. Es gab ja einige Duelle, die wir da hatten. Und das war natürlich auch ein absoluter Kracher, ne? Wenn dann irgendwie Düsseldorf gegen Frankfurt gespielt hat. Kannst du dich daran erinnern, Chris, dass wir uns irgendwo, dass wir uns nicht mal die Hand geschüttelt haben irgendwie? Sind wir uns auf den Weg gelaufen?
Ich glaube nicht. Wenn, dann habe ich dir vielleicht auf die Schulter geklopft, als du mit den Blue Devils gespielt hast, was ich Jahre vorher oder sowas. Weißt du, das so dieses Ding bei irgendeinem German Bowl oder so. Aber das kann schon sein, dass wir uns irgendwo in Düsseldorf begegnet sind. Aber ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr. Ich habe auch darüber nachgedacht. Es ist natürlich hochnotpeinlich, aber so ist es halt.
Ja, es ist schon wahnsinnig, wahnsinnig lange her. Ne? Das ist, aber die Geschichte mit der ersten deutschen Nationalmannschaft, die habe ich schon oft gehört. Da sind ja auch ein paar Namen, auch damals von den Adlern, glaube ich, dabei gewesen. Kannst du dich noch an ein paar Jungs erinnern, die da damals mit dabei gewesen sind? Ich glaube, war dich Jan Stecker da auch noch mal irgendwie mit involviert damals?
Ja, der Jan kam aber erst 83. Der hat, ich muss ihn mal fragen, ob er bei diesem Europameisterschaftsspiel dabei war, was dann so ein bisschen im kleinen Skandal endete. Aber 81, es gab relativ viele Crocodiles-Spieler, es gab die ganzen Berliner, ich erinnere mich an Fritze Holbein und auch ein paar andere. Es gab die ganze Ansbacher Truppe, ne, mit Thomas May, Raimund Grauf, den Spengler-Brüdern, die beide leider nicht mehr leben. Und Erich Grau war mit als Quarterback und wir schliefen bei 46 Grad in den Umkleidekabinen in Dreistockbetten. Also es hatte so wirklich was von Bootcamp. Es war ziemlich, ziemlich abgefahren. Und ich glaube, er hieß Wolfgang Kremser, spielte damals Quarterback von den Crocodiles. Und Leute wie Alex Leibkind waren eben mit dabei. Und aus meiner Mannschaft damals in Bad Homburg-Falten 3-4 Leute. Und wir haben dann irgendwann, als wir den Bus nicht bezahlen konnten, wollte der Busfahrer streiken und wir mussten aber nach Mailand und dann sind wir mit dem Bus alleine gefahren und haben den Busfahrer auf den Beifahrersitz gesetzt. Das war so das Legendäre an dem Spiel, was man heute, glaube ich, erzählen kann, weil es strafrechtlich verjährt ist.
Mit dem Bus nach Mailand, das klingt nach einem schönen Trip.
Ja, wobei wir waren zu der Zeit da in Castel Giorgio, also in diesem berühmten kleinen Stadion in der Geburtsstadt von Vince Lombardi, was wirklich aussah wie so eine Miniaturausgabe von Lambeau Field. Und in demselben Stadion fand dann auch 83 diese besagte EM statt, wo der Jan Stecker mitspielte. Bei uns gab es da noch jede Menge Jungs aus Hanau. Und ja, wir haben dieses erste deutsche Länderspiel damals mit 12-0 gewonnen, das war ganz nett.
Sehr gut. Wir haben Wortmeldung, Patrick und Tobias. Nicht wundern, ich stelle euch noch mal ein bisschen vor, weil wir das ja heute auch als Podcast verlängern wollen. Zunächst das Wort an dich, Patrick. Patrick Ittrich, der beste deutsche Fußballschiedsrichter, den wir haben. Was können wir für dich tun, Patrick?
Ja, vielen, vielen Dank für diese wunderbare Anmoderation. Also ich sitze im Zug, ich war gerade Videoassistent in Köln und ich höre gespannt zu, weil ich in der Tat, das heißt ja ELF Insight und ich habe in der Tat jetzt mal eine Insight-Frage, das erste Mal bei Clubhouse, dass ich eine Frage habe. Und zwar geht es um das Schiedsrichterwesen in der ELF. Ich habe Leuten hören, dass es Probleme mit dem Schiedsrichterwesen in der ELF gibt, weil die ELF ja im Endeffekt eine, ja, zusammengestellte Liga ist, die von Sponsoren getätigt wird und dass dadurch die Problematik mit dem Verband aufkommt, dass der Verband keine Schiedsrichter stellen möchte und ihr euch die Schiedsrichter sozusagen einkaufen möchte und damit es sozusagen zu Problemen zwischen Verband und der neu gegründeten ELF kommt. Stimmt das so? Beziehungsweise was kann man dagegen tun? Beziehungsweise braucht ihr Hilfe? Könnt ihr dazu was sagen oder du, Chris, kannst du da konkret was zu sagen? Das würde mich sehr interessieren, weil es sowas, sage ich mal, im Fußball ja nicht gibt. Wenn es im Fußball die Bundesliga gibt, dann gibt es die Champions League, die Europa League, da gibt es verschiedene Verbände und die besten der Verbände pfeifen dann sozusagen in der nächsthöheren Kategorie und so ist es bei uns aufgestellt, wie es normalerweise bei euch auch sein sollte. Nur, ich denke mal, dass das Problem hier ist, dass es halt rein privat ist. Was kannst du dazu sagen?
Wir sind ja in der gleichen Situation, wie wir damals mit der NFL Europe League auch waren. Ich kann einmal vorab meine persönliche Meinung über den IVD. Ja, ich halte von Robert Huber jetzt persönlich das, was ich von ihm halte. Also wir kennen uns seit Ewigkeiten. Wir waren mal als NFL ursächlich, glaube ich, mit dabei, ihn zu installieren. Und ich würde das heute anders vorantreiben als Person, jetzt als Vertreter der European League of Football. Wir haben mit Kurt Paulus, dem ehemaligen Präsidenten der Stuttgart Scorpions, den Schiedsrichter Obmann, der sich aufopfernd im Moment darum kümmert, die Schiedsrichter zusammenzuholen. Insofern ist es nicht an mir, das zu kommentieren und ich weiß es auch im Detail nicht. Aber ja, wir scouten Schiedsrichter, bilden Schiedsrichter aus und werden auch Schiedsrichter aus den unterschiedlichen Ligen haben. Vielleicht werden auch einige aus Österreich, der Schweiz oder anderen Ländern dazukommen. Soweit ich es weiß, darf der AFVD es den Schiedsrichtern nicht verbieten, bei uns zu pfeifen. Aber auch da hat sicherlich der AFVD eine eigene Meinung. Das kann ich aber hier von hier aus nicht beurteilen, weil mir dazu im Moment die Fakten fehlen. Ich weiß nur, dass wir jede Menge Schiedsrichter schon haben, aber es kann durchaus sein, dass da nochmal eine Irritation reinkommt. Sorry, dass ich das jetzt nicht klarer beantworte.
Weißt du da vielleicht mehr, Max? Weil ich erinnere mich, wir haben uns auch mal über Schiedsrichter unterhalten, glaube ich. Und du bist ja auch in der GFL als Präsidiumsmitglied der Hamburg Blue Devils aktiv und weißt da viel. Kannst du da was zu sagen?
Also was ich gehört habe, ist, dass, soweit ich das mitbekomme, ein Großteil der A-Lizenzen, das sind die Schiedsrichter, die halt wirklich dann auch der GFL 1 auf dem hohen, höchsten Niveau, dass die Schiedsrichter-Crews zusammenstellen, dass die sich mehr oder weniger pro ALVD entschieden haben, wobei ich eigentlich überhaupt kein Fan davon bin, jetzt irgendwie pro oder contra in so einer Situation zu entwickeln. Am Ende des Tages wäre es natürlich extrem schade, wenn jetzt, egal von welcher Seite aus, ein Schiedsrichter auf der einen Seite pfeift, der auf der anderen Seite nicht mehr pfeifen darf oder umgekehrt. Also das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Man muss auf jeden Fall aber berücksichtigen, dass hier halt auch mit ein bisschen anderen Regeln gespielt wird. Und also es geht ja in der ELF mit NFL-Regeln zugange. Es ist jetzt nicht grundlegend verschieden, aber so ein bisschen, was man gelernt hat oder was man vielleicht auch jahrelang jetzt praktiziert hat, könnte natürlich dann schon in einer Situation ein bisschen schwierig werden. Das muss man halt einfach auch so ein bisschen dann in den ersten Spielen beobachten und gucken, dass man sich dann auch wieder ein bisschen anpasst. Es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil du darfst nicht vergessen, wenn die Spiele dann im Fernsehen laufen und man dann auch noch eine Wiederholung sieht und dann hat man die Situation, dass vielleicht ein Schiedsrichter in der Geschwindigkeit, die sich wie Football, wissen wir alle, wie stattfindet, vielleicht die falsche Entscheidung getroffen hat oder einen falschen Call gemacht hat, hat man halt nicht die Möglichkeit, wie der NFL sich das nochmal genau anzugucken und dann zu revidieren, sondern der Call steht da, aber man sieht trotzdem, dass es vielleicht ein falscher Call gewesen ist. Also das ist schon sehr, sehr wichtig, da ein ganz extremes Augenmerk drauf zu haben, dass dort sozusagen Schiedsrichter sind, die A, mit dem Regelwerk natürlich entsprechend vertraut sind und natürlich auch dann auf dem hohen Niveau dann auch eine gute Crew zusammenstellen können. Das ist ja nicht nur der Whitehead, wir haben im Football 7, manchmal sogar 8 Schiedsrichter pro Spiel. Und wenn man sich das überlegt, dass es dann schon eine ganze Menge Schiedsrichter, die du dann europaweit sozusagen einsetzen musst und brauchst. Also ich glaube, dass das eine ziemlich große Baustelle ist, die unbedingt mit vollem Augenmerk angegangen werden muss. Das ist sehr, sehr wichtig.
Aber das wird es auch, ne? Also wie gesagt, Kurt Paulus ist da seit jetzt einigen Monaten dran und da wird es eine ganze Reihe auch von Clinics geben, also Lehrgängen, mit den Anglizismen und die Schiedsrichter dann auf diese Regelunterschiede ein bisschen vorzubereiten. Die sind jetzt nicht eklatant, das ist trotzdem Football, aber klar, es sind NFL-Rules, nach denen wir spielen. Das heißt, du hast schon recht, Max, da gibt es dann in speziellen engen Situationen bei dem hohen Tempo kann es dann schon sein, dass es eben stressiger wird für die Schiedsrichter. Aber es ist ja auch Teil der Spannung, die wir jetzt mal ganz positiv da teilen.
Absolut. Also ich denke mal, was auf jeden Fall hilft, ist, wenn man dann einen Whitehead, also den Head Referee, den Hauptschiedsrichter hat, der vielleicht auch schon mal nach NFL-Regeln gepfiffen hat und das Ganze dann noch so ein bisschen koordinieren kann. Aber der kann natürlich auch nicht sozusagen das ganze Feld beobachten. Deswegen gibt es ja so viele Schiedsrichter. Aber ich glaube, da brauchen die Schiedsrichter, wenn sie dann die ersten Crews sich zusammenfinden, ein, zwei Spieltage, und dann sind die auch ganz gut drin. Also das wird schon funktionieren. Aber wichtig ist, dass man die Anzahl der Leute hat, dass sie entsprechend, wie du gesagt hast, ausgebildet werden. Aber eine Sache darf man da bei der ganzen Sache auch nicht vergessen. Ihr spielt, oder die ELF spielt ja 15 Minuten Quarter. Das heißt, wenn man es jetzt mal auf die GFL ablegt, die spielt 12 Minuten Quarter. Im Prinzip spielen ja alle, und das bezieht sich wahrscheinlich eher auf die Spieler, noch ein fünftes Quarter obendrauf. Ja, also das ist natürlich schon, also wenn man selber sein Leben lang 12 Minuten Quarter gespielt hat, das ist schon ein richtiger Unterschied, ja, dass du dann nochmal 12 Minuten reine Spielzeit obendrauf bekommst bei vier Vierteln. Das darf man auch nicht unterschätzen, dass das auch noch ein wichtiger Faktor ist.
Frage soweit beantwortet, Patrick. Kannst du damit leben? Oder haben sich jetzt weitere Fragen aufgetürmt?
Ist alles gut. Ich kann mit allem leben. Ich will nur einmal nur, man hört immer so, ja, das wird schon funktionieren. Das sind immer so Standardsätze, die dann fallen. Und ich will einfach nur, dass das Schiedsrichterwesen, glaube ich, auch in der neu gegründeten ELF jetzt nicht unter den Teppich gekehrt werden sollte, weil ich finde, das ist natürlich, da sind immer alle dran beteiligt, was auch jetzt so Headsets und technisches Equipment betrifft und so. Das wird eher immer gerne mal vergessen. Und wenn man schon Leute am Start hat, die da mitwirken, dann sollte man hier einfach darauf aufmerksam machen. Ich werde es mir reinziehen, wenn es soweit ist, und dann werde ich mal gucken, wie das alles so an den Start geht. Vielen Dank, ich muss nach Hause. Macht's gut, ciao.
Super, gute Heimfahrt, Patrick. Tschüss. Vielen Dank für deine Frage. Tobias, du bist der Nächste. Bucks-Fan lese ich und Teil der Mix-in-Motion-Crew, IDP. Hier geht es um Fantasy-Football. Was ist deine Frage bezüglich der ELF?
Hallo erstmal. Mix-in-Motion, aber egal, ist jetzt nicht so wichtig. Ihr habt das Hygienekonzept ja schon angesprochen, die Problematik damit innerhalb von Deutschland allein. Aber wenn wir jetzt dann zu den anderen Teams kommen, wie könnte das da funktionieren? Ich meine, es macht es ja noch mal schwerer, in andere Länder das umzusetzen, mit Einreise etc. pp. Oder ist da schon der Gedanke hinter vielleicht, dass Teams aus dem Ausland für so eine Roadtour nach Deutschland reinkommen und ihre Auswärtsspiele so gesehen erst alle nach und nach abspielen?
Also aktuell ist es so, dass in Polen und in Spanien trainiert wird, ja, die auch schon länger. Das ist jetzt für uns nicht so doll im Sinne von Competitive Balance. Das macht die natürlich schneller stark. Auf der anderen Seite wären die Jungs aus Breslau, wenn sie jetzt hierher kämen, dann müssten sie in Quarantäne sein. Und wenn sie zurückfahren, auch nochmal. Also du hast schon recht, es ist aktuell gerade eine ziemlich verfahrene Situation, was den aktuellen Stand angeht. Also wir sind aber da eben im ständigen Austausch miteinander und am Diskutieren, welche Möglichkeiten uns offen stehen. Und ja, wir müssen mit der sich, sagen wir mal, so auch recht dynamisch verändernden Situation umgehen. Ich kenne jetzt keine Pläne einer Bubble oder eines Turnierformats, um jetzt einen Plan B oder C für die Liga zu haben. Aber da ist ja nichts sozusagen off limits in dieser Diskussion, weil wir natürlich damit umgehen müssen, was passiert denn, wenn wir in Polen spielen müssen oder ein Team in Barcelona sein muss oder die hierher kommen. Ja? Wenn sie nicht reisen dürfen, dürfen sie nicht reisen. Also da müssen wir tatsächlich Wege finden, so etwas im Vorfeld zu klären und im Zweifelsfall uns anzupassen. Denn die Mittel, die der Fußball hat, dann ein Champions-League-Spiel in Budapest stattfinden zu lassen, die haben wir so erstmal nicht.
Kannst du mit der Antwort umgehen, Tobias, oder hast du noch eine Nachfrage?
Nö, erstmal nicht. Ich verziehe mich dann auch wieder runter. Ich danke vielmals.
Danke dir für deine Frage. Christoph, du bist der Nächste. Auch ein Football-Freak, CEO der Krefeld Ravens. Was können wir oder vor allem Chris für dich tun?
Ja, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, hier oben sprechen zu dürfen. Gruß an Caro. Wir waren zur gleichen Zeit, war ich mit Steve und Jack ja gemeinsam in Köln tätig. Chris, du wirst der Steve
Grüße
und
zurück.
ja, ich hatte gehofft, dass Schuhan auch noch hier ist oder ein paar mehr aus den alten Zeiten. Da merkt man erstmal wieder, wie alt man ist. Gleichzeitig aber auch schon mal einen großen Dank an Chris für den Mut, den ihr habt, das Ganze wieder aufzuziehen. Ich denke, es gibt in vielen Dingen erstmal viel mehr Chancen als Bedenken, die man haben sollte. Und ich finde, man sollte diesem Ganzen immer erstmal sehr viel Positives entgegenbringen, bevor man sich dann anfängt, über Schiedsrichter zu streiten. Und hoffe demzufolge natürlich auch, dass es dann bald wieder ein Team auch in NRW gibt. Das würde uns, glaube ich, allen ganz gut tun. Jetzt meine Frage, wie macht ihr das denn zukünftig? Und die Frage ist nicht ganz unberechtigt, weil wir es ja in Köln damals das Problem gehabt haben, bezüglich der Fernsehbilder mit den Fußballrasen, mit den Markierungen. Wird das dann komplett auf Football-Markierungen umgemünzt sein oder haben wir dann immer diesen schönen Mittelkreis noch dabei und so ein bisschen den 16er in den Enden. Wie geht ihr da vor? Also eine rein operative Frage jetzt erstmal so.
Ja, die stellen wir uns natürlich auch. Also ich glaube, inzwischen gibt es eben veränderte Farben und veränderte Möglichkeiten, Farben auch aus dem Gras wieder rauszuwaschen, zu entfernen. Also in unseren Diskussionen aktuell, beispielsweise mit den Jungs in der HDE Arena in Hannover, ist das, wird das von deren Seite, von Seiten des Fußballs relativ unproblematisch gesehen. Ja, ich komme jetzt aus einer Zeit, wenn man 1992 angefangen hat zu malen, war das ein Problem. Wir sind in, was unsere Spielzeit angeht, für die meiste Zeit unserer Saison außerhalb der Fußballsaison in der Sommerpause, was uns hilft. Ja, da ist es nicht so schlimm. So ganz zum Ende hin kann es sein, dass wir in dem einen oder anderen Ort dann aufeinander prallen. Aber wie gesagt, im Augenblick sind die alle ganz entspannt auf der Fußballseite, was jetzt das Anbringen und Entfernen der Farbmarkierung angeht. Ja, wir wollen eine Footballmarkierung. Ja, wir wollen nur eine Footballmarkierung und keine Mittelkreise oder 16er auf dem Platz sehen, sondern idealerweise da auch tatsächlich die breite Seitenauslinie haben und ein Logo im Mittelkreis und vielleicht auch bemalte Endzonen. Aber es ist zurzeit tatsächlich so, dass das uns nicht als Problem entgegengespielt wird. Also bin ich ganz zuversichtlich.
Das ist aber eine Situation, die nur bei euch vorherrscht oder grundsätzlich?
Also, soweit es mir jetzt begegnet ist, grundsätzlich, dass da niemand mehr die Angst hat, die ihr vielleicht damals in Köln hattet. Ich habe diese Diskussionen in Berlin, in Wembley, an allen möglichen Städten geführt und sie war immer ein bisschen unterschiedlich, aber wir reden davon, dass das schon sehr lange her ist, eine ganze Generation ist. Ja, deshalb ist es auch so ein bisschen doof, wenn ich das jetzt als Argument benutze. Aber ja, früher war es ein Problem und der Fußball hat es meistens auch damit gelöst, um nachher schneller wieder mit uns fertig zu werden, dass sie das Gras sehr lange haben stehen lassen und nicht kurz gemäht haben vor dem Footballspiel, dann war es mit Mähen auch schon weg, was oft dazu führte, dass Footballspieler dann beschissene Routen gelaufen sind, weil sie immer weggerutscht sind. Der Max kann ja vielleicht was dazu sagen, aber
Ich bin nie
ansonsten,
ausgerutscht.
das ist klar, ja, dann ist gut. Nee, aber wie gesagt, es ist im Moment kein Thema. Ich glaube, dass die Farben, die es heutzutage dafür gibt, einfach leicht rauszuwaschen sind. Punkt.
Okay, cool.
Max ist auch nie beschissene Routen gelaufen. Das ist gar nicht in seinem Naturell.
Hallo, ich bitte
Oder
dich.
nur gestanden. Oder nur gestanden. Dann kann man auch keine beschissenen Routen laufen.
Stell jetzt auslaufen, genau, mit dem Ball.
Okay,
Super.
siehst du denn, darf ich noch eine kurze Frage stellen?
Natürlich, Christoph.
Weil es natürlich ein bisschen unter den Nägeln brennt. Siehst du, Chris, deine Chancen oder wie groß sind die Chancen, dass es in NRW wieder ein Team gibt? Egal wo jetzt, vielleicht von den beiden Standorten, die da so ein bisschen prädestiniert für sein könnten.
Ich glaube, Das ist ja, wie sagt man so schön, Common Knowledge. Das ist ja so allgemein gut im Moment, ne? Die Liga beziehungsweise die Inhabergesellschaft der Liga, die SEA, hat sich die Rechte an dem Namen Ryan Fire gesichert, ne? Also der gehört uns mal in Anführungsstrichen, der ist da. Und deshalb glaube ich, dass das alles nur noch eine Frage der Zeit ist und nicht unbedingt eine grundsätzliche Frage. Ja, weil in Nordrhein-Westfalen ist nun mal Football auch zu Hause, da gibt es die meisten oder unendlich viele Teams, ganz, ganz viele Leute und jeder, der das Ganze auch als Business betreibt, wäre ja töricht, wenn er nicht versuchen würde, dort sozusagen einen Shop aufzumachen, ne? Beziehungsweise eben wieder ein Team zu installieren oder vielleicht sogar mehrere.
Dann wollen wir mal hoffen. Euch auf jeden Fall viel Erfolg und ja, wir werden dranbleiben.
Christoph, danke dir für deine Fragen. Ich finde es großartig, dass sich heute so viele von euch melden. Macht das gern weiterhin. Carsten ist auch noch in der Pipeline. Der kommt gleich dran an dieser Stelle. Wir müssen das sagen, aber sei noch mal erwähnt für diejenigen, die später reingeschaltet sind. Wir zeichnen hier auf. Wir wollen dieses Gespräch als Podcast später verlängern. Nur damit ihr wisst, nicht, dass es später heißt, euch hätte das keiner gesagt, wenn ihr plötzlich im Footballerei-Podcast auftaucht. Also wenn ihr da Bock drauf habt, meldet euch gerne und nehmt teil. Carsten, du bist der Übernächste. Erstmal ist Daniel der Nächste. Unser Daniel, weil ich weiß, du hattest auch noch eine Frage, Daniel.
Genau, Chris, ich wollte, weil es vorhin nicht so richtig rausgekommen ist, einfach ein bisschen in die, und ich glaube, da bist du der richtige Ansprechpartner, in die Wirtschaftlichkeit zumindest in dieser Franchises gehen, weil die ja schon sehr unterschiedlich sind. In Polen, in Spanien, aber auch in Deutschland sehr große Unterschiede da sind. Wie glaubst du, sind die einzelnen Franchises aktuell aufgestellt? Wie viel ist da noch sozusagen so ein bisschen Vereinsmeierei, in neuer Form reingeschobene Vereinspolitik drin? Oder ist es schon so, dass die ähnlich, vielleicht das große Vorbild immer NFL, schon irgendwie jetzt gedacht sind als Wirtschaftsunternehmen, die am Ende klar wirtschaftlich auch handeln?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich durch die Liga hinweg. Na, wenn man das Hamburger Team sieht, was eben auch dem Verbund von Jelko Karajcan mitgehört, ne, denen auch zusätzlich die Hamburg Towers gehören, das Basketballteam, das BBL-Team. Er hat auch weiter noch Engagement im Fußball, ja, in Deutschland und in Österreich. Und insofern ist da schon ein sehr professionelles Umgehen mit Sport als Business-Opportunity zu verspüren. Das ist das eine. Zum anderen hast du etwas wie die Stuttgart Scorpions, die es ja konzeptionell aus den Scorpions, aus dem Verein heraus betreiben, ja, mit all den Schwierigkeiten, die dann vielleicht in der Diskussion mit einem Verband kommen oder das Klischee, was du gerade bemüht hast, ne, die Vereinsmeierei, also Leute, die eben im Verein engagiert sind und gleichzeitig aber eben in unserem Business, das meine ich jetzt auch überhaupt nicht wertend, sondern einfach nur vergleichend, oder eben eine Situation wie bei uns in Hannover mit einem klaren, klar orientierten Investor, mit einem visionären Frank Meyer, der eben das Ganze vorantreiben möchte und da mit möglichst professionellen Strukturen von Anfang an das betreiben will. In Polen gucken wir auf die wahrscheinlich beste Football-Organisation in Europa im Sinne eines Businesses. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die alle viel Geld verdienen. Wir können sehen, dass die jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Zuschauer in der Vergangenheit in der polnischen Liga haben. Aber wenn man die YouTube-Videos anschaut, wie er mit den Leuten reden, wenn man wie ihm spricht, wie Schuan, ne, der dort gespielt hat, der letzte Woche das nochmal dargestellt hat, wie gut die aufgestellt sind, dann hast du da eigentlich schon eine ganz tolle Organisation, an der wir uns so ein bisschen als fast schon Blaupause ausrichten können, wie sie ihren Football-Alltag organisiert haben, ob sie jetzt ihr Geschäft, ihr Sponsoring, ihr Marketing genauso gut aufgestellt haben, sei mal dahingestellt, aber das, was ich sehen kann, da ist die Antwort ein klares Ja. Ne, das machen die schon ganz toll und bei Barcelona würde ich sagen, die sind genauso ein Startup wie hier die Teams, weil die ja eine Zweitligamannschaft im spanischen Football jetzt sozusagen in die Gladiators überführen und da auch bislang einen ganz tollen Job machen, zumindest was die Kommunikation angeht, was man von hier aus sehen kann.
Aber heißt das denn, dass es da auch einen Unterschied gibt hinterher in der Spielstärke nach der Professionalität des aufgestellten Franchise? Erwartest du das? Also, dass es wirklich dann nochmal klare Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Teams?
Naja, du hoffst ja immer so ein bisschen, dass wenn man jetzt den Schuhan als Headcoach hat und den Lee und die anderen Coaches, die wir haben, die ja nun auch von allen Spielern die besten Kritiken bekommen, ne, und die es in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie, egal an welchen Stationen sie gearbeitet haben, immer so Contender auf den Platz gestellt haben, also Mannschaften, die mit um die Titelvergabe gespielt haben, dass uns das gelingt, ne, vorne mitzuspielen. Auf der anderen Seite wissen wir ganz genau, dass so eine Organisation wie die in Polen, die eben auch schon einfach jetzt seit x Wochen voll trainiert, dass die natürlich die Nase vorn haben werden auf dem Papier. Das ist nun mal im Football so, dass wenn du genügend Reps von einem Spielzug haben kannst, dann geht er in Fleisch und Blut über. Dann ist es normalerweise so, dass wenn das Talentlevel der Spieler stimmt, dass du andere Mannschaften allein dadurch schlägst, weil du einfach besser organisiert bist. Nichtsdestotrotz erhoffe ich mir natürlich trotzdem einen spannenden Wettbewerb auf dem Platz, weil ich glaube, dass wir es, zumindest was uns angeht, über unseren Coaching-Staff und unsere Arbeit ausgleichen können. Aber die Gefahr besteht natürlich immer, dass eine bessere Organisation letztlich auch ein besseres Produkt auf den Platz bringt.
Super spannend. Also finde ich ein ganz extrem spannendes Thema, um festzuhalten, dass ihr versucht, mit den erfahrenen Coaches die Wirtschaftlichkeit in den Raum zu schlagen. Aber Kutsche, mach du gerne weiter.
Ja, nee, ich mache nicht weiter. Carsten Keller macht weiter. Carsten Keller schreibt für den Huddle. Carsten Keller ist aber auch als meine NFL in den sozialen Medien unterwegs und hat ein schönes Buch geschrieben über die Cleveland Browns Hype Train. Moin Carsten, was können wir für dich tun?
Oder ja, hallo Chris. Alex. Ja, danke schön erstmal auch hier für die Geschichten, die ihr jede Woche macht. Sehr informativ. Ja, ich habe in den USA natürlich die letzten 2 Jahre auch die Startup-Ligen in Anführungszeichen verfolgt, Alliance of American Football und die XFL letztes Jahr, die beide nach nicht mal einem Jahr schon wieder ihren Betrieb eingestellt haben. Jetzt sind ja die pandemiebedingten Probleme schon mehrfach angesprochen worden. Die NFL hat da, finde ich, einen ganz guten Satz geprägt. Hoffnung ist keine Strategie. Ich höre viel Hoffnung raus, aber wie oft spricht man denn mit der Liga, was vielleicht eine Verschiebung des Starts angeht oder Plan B oder C aufgrund der Pandemie?
Ich habe vorhin kurz gesagt, wir sind im ständigen Dialog mit diesen Themen. Und die eine Frage, die an uns ging vorhin, wie wir das momentan vor Ort regeln. Es ist ja tatsächlich so, dass wir in Hannover eben nicht trainieren können zurzeit und dass wir darunter natürlich in der Vorbereitungsphase stark leiden. Und jetzt hoffen wir im Moment noch drauf, dass wir, und das ist keine Strategie, du hast vollkommen recht, also entschuldige, wenn ich es nochmal strapaziere, dass wir zumindest 8 Wochen zum Saisonbeginn haben mit vernünftigem Training. Und das würde bedeuten, wir reden irgendwo von Mitte April. Das ist zum einen, was den Football angeht, essentiell. Da sind sich die Coaches zumindest in den Diskussionen, die wir bislang dazu geführt haben, recht einig über diese 8 Wochen. Zum anderen, organisatorisch ist das zurzeit auch sehr, sehr wichtig, weil wir unsere amerikanischen Spieler in den meisten Fällen aus Amerika herholen. Und das bedeutet auch, dass sie eben dann einen gewissen Vorlauf haben müssen über Quarantäne, über entsprechende Impfungen, Tests und so weiter. Also Impfungen nicht, aber Tests und Quarantäne. Das heißt, die müssen wir dann auch spätestens Mitte April hierher holen, damit wir überhaupt zum Beginn des Mais anfangen können zu trainieren. Also diese Frage nach dem Plan B oder C, die ist immanent und die versuchen wir auch gerade jetzt nicht zu leugnen. Aber wir haben im Moment als offizielles Statement dazu nichts zu sagen.
Okay, kann ich nachvollziehen. Danke.
Danke dir, Carsten. Caro, Max, Daniel, habt ihr noch eine Frage an Chris? Sonst würde ich nochmal bei euch hier auch in der Community die Werbetrommel dafür rühren. Das ist jetzt eure Chance, das, was euch unter den Nägeln brennt, hier loszuwerden an Chris. Also hebt virtuell die Hand.
Also von meiner Seite eigentlich nur erstmal schon mal ein großes Lob, was ihr in der Kürze der Zeit aufgebaut habt. Ich finde es immer ganz großartig, wenn die Menschen, die in den unterschiedlichsten Bereichen in charge sind sozusagen, also auch eine entsprechende Football-Vergangenheit haben. Also gerade bei dir, Chris, ich meine, es gibt kaum jemand in Deutschland, der irgendwie enger in den beiden Welten Football bis weit in die 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre zurück und natürlich dann auch im gesamten wirtschaftlichen Bereich, im Marketingbereich und diese ganzen NFL Europe-Zeiten. Das ist ja in jedem Jahr nimmt man ja so wahnsinnig viel mit, auch was man macht, was man vielleicht auch in Zukunft nicht mehr macht. was man auch von vielen anderen Sachen sich abgucken konnte. Einfach dieses Dabeisein, dieses Mitmachen, dieses Umsetzen der vielen, vielen Events. Also da bin ich wirklich ein ganz großer Fan von dir, dass du das sozusagen machst und betreust. Dazu habt ihr mit Juan Fatah wahrscheinlich meiner Meinung nach den besten Trainer Europas. Das hat er bewiesen in den letzten Jahrzehnten in Innsbruck und auch davor hat er schon immer, egal wo er war, immer ganz starke Akzente setzen können und ist auch ein toller Typ und wie gesagt auch ein tougher Trainer. Also das ist kommt auch dazu. Aber ich denke mal, in dieser Konstellation kann eine ganze Menge Positives passieren. Wichtig ist natürlich, denke ich mal, für euch, dass ihr auch das Potenzial an Spielern dann habt. Ich habe das soweit mitbekommen, auch von Schuan, dass er sagte, so 75% der Hildesheim Invaders sind sozusagen im Team. Es gibt wohl auch ein paar sehr motivierte, gute Jungs aus dem Raum Hannover. Anthony Dablé ist irgendwie mit an Bord, von dem halte ich auch sehr viel, auch wenn er jetzt Anfang 30 ist, ist ein absoluter Ausnahme-Receiver, also als ich den habe spielen sehen, auch noch in Braunschweig, da war ich auch so, okay, krasser Typ, und da hat er jetzt auch ein paar Jahre NFL-Vergangenheit sozusagen mit. Gibt es denn noch Anstrengungen, ich meine, es ist natürlich auch eine sportliche Frage so ein bisschen, aber gibt es sozusagen noch einen Pool an Spielern, die sozusagen jetzt noch aktiv angegangen werden oder ist das jetzt erstmal sozusagen mit dem Pool, den ihr jetzt habt, mit dem arbeitet ihr jetzt?
Das ist vor allen Dingen ist es Schuans Terrain, ne? Und er hat ja letzte Woche auch da intensiv mit euch drüber gesprochen, diskutiert. Ja, wir sind relativ gut ausgestattet mit Spielern. Wir würden unheimlich gerne ein Tryout machen, alleine des Tryouts Willens, ne? Ich kann mich daran erinnern, 1995 haben wir ein Tryout gemacht bei der Galaxy. Da kam ein junger Mann aus Köln und hat die 100 Kilo 16 Mal lächelnd hochgewuchtet und man hatte ihn, die Army-Coaches hatten den Werner Hippler damals nicht auf dem Zettel. Ne? Also das war dann spannend und so kamen auch noch ein paar andere Top-Athleten mit ins Boot. Deshalb würden wir das natürlich wahnsinnig gerne machen. Zurzeit ist das so in der aktuellen Situation nicht möglich, aber auch da diskutieren wir eventuelle Alternativen, wobei uns die Zeit ein bisschen davon rennt. Ja, man könnte ja da auch so etwas gemeinsam machen, aber man darf es im Moment einfach nicht. Ne? Das heißt, da wäre es schön, wenn wir eben den Kader ergänzen könnten mit Leuten, die jetzt so keiner auf dem Zettel hat. Der Anthony Dablé wird uns ja auch als Coach unterstützen, als Spielertrainer. Insofern hoffen wir, dass er auch ganz viel von dem Top-Level, was er da anzubieten hat, weitergeben kann. Ja, da setzen wir Hoffnung rein und der Schuan hat ganz, ganz tolle, vielversprechende Spieler gefunden. Weiß nicht, weil du sagst, wer wird gezielt angegangen? Ne? Wir drücken Maxi Pircher die Daumen, dass er es in die NFL schafft. Das wäre ja so ein Kandidat. Der würde er es nicht in die NFL schaffen, natürlich zu uns gehört, weil er eben aus unserem Kader kommt, weil Schuan und Lee ihn zu dem gemacht haben, was ihn jetzt gerade auf diesen NFL-Pathway sozusagen gebracht hat. Also das wäre so einer, von dem wir ein bisschen träumen.
Super, Chris, vielen Dank. Wir hatten noch eine Wortmeldung und zwar von Ole Sind vom Sunday Morning Kicker Podcast. Moin Ole, was ist deine Frage an Chris?
Ich würde gerne wissen, Chris war jetzt ja ein bisschen weg vom Football und ich würde gerne mal wissen, wie muss das Produkt in Anführungszeichen Football heute anders präsentiert werden, als es noch, ich sag mal, Mitte der 90er, Anfang der 2000er in der NFL Europe war?
Das ist so eine ganz schöne Diskussion, ne, zwischen den Leuten von damals, mir und den Leuten von heute oder auch allen, die irgendwie Kommunikation machen, die Events machen. Es ist verdammt schwierig, vor allen Dingen ist es dann spannend, je nach Ort, an dem du bist. Ne? Also ist sicherlich jetzt, wenn man mal an die Sea Devils denkt, ne, wo man sagt, boah, das war eine geile Party und wollen die Party zurückholen und das muss sein, dann muss man sich tatsächlich die Frage stellen, ist das heute jetzt noch die, ich sag mal, Rock'n'Roll oder Hardrock-Party, die es im Frankfurter Waldstadion war, mit der Art von Moderation, mit einem DJ, mit dem Cheerleading der Zuschauer und auch die Cheerleaders am Spielfeldrand sind das Tänzer, machen die Hip-Hop, bilden die Pyramiden, machen die Sachen wie in der GFL. Also das ist ein ganz spannendes Feld und wir versuchen so viel wie möglich rauszukriegen, wie die Leute, die wir ins Stadion holen wollen, so drauf sind, ne, um da so ein bisschen Zielgruppenfindung zu treiben, zu vollziehen. Und ich habe jetzt nur festgestellt über die Jahre, ich hatte mich ja auch vor 2 Jahren und 2019, 18, 19 wieder mit der Frankfurt Universe auch beschäftigt, den Events da und mit vielen Leuten gesprochen. Und ich bin ja aus Frankfurt. Das hat sich schon verändert, wenn da eben diese Menschen, die jetzt im Stadion sind, bei GFL spielen, das sind das halt Football-Kenner. Die wollen, dass auf dem Platz das Produkt stimmt, dass Pässe gefangen werden, dass die Leute nicht stolpern, dass Spielzüge ordentlich ausgeführt werden. Und die wollen auch gerne über den Schiedsrichter mit seinen falschen Entscheidungen schimpfen, weil sie es besser sehen, zu glauben. Also das müssen wir anpassen, dass wir da an unserem Produkt arbeiten. Und sicherlich brauchen wir aber trotzdem ein Drumherum, eine tolle Party mit einer tollen Atmosphäre. Und wie die nachher so im Feintuning auszusehen hat, das ist eine spannende Aufgabe. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass wir da alle die perfekte Lösung haben oder dass ich sie jetzt habe. Das ist so ähnlich, wie wenn du sagst, schreib doch mal einen Hit.
Frage befriedigend beantwortet, Ole?
Ja, ganz wunderbar. Herzlichen Dank.
Cool, danke dir, Ole. Wir wollen so langsam zum Ende kommen. Wenn ihr noch eine Frage habt, wie gesagt, hebt virtuell die Hand, seid Teil des Footballerei-Podcasts auch. Mich würde noch mal interessieren, Chris, ich merke selbst, die Frage ist provokant und du kannst sie wahrscheinlich nicht so richtig ehrlich beantworten, aber dadurch, dass du die Galaxy damals mitgeformt hast und es die Frankfurt Galaxy jetzt wieder gibt, findest du das eher gut oder eher schlecht?
Also ich glaube, es ist gut, dass es eine total geile Marke, wo ich da mal mit dabei sein durfte und die mit sozusagen, was weiß ich, A, aus der Taufe gehoben habe, das Power-Party-Konzept stammt tatsächlich mit aus meiner Feder mit einigen sehr guten Leuten zusammen und das hat sich dann bewährt als Teil des großen Produktes World League oder dann eben NFL Europe, NFL Europa. Wir haben da ganz viele Maßstäbe gesetzt in der Event Präsentation Anfang der 90er und dass das jetzt 21 oder 30 Jahre später ist, anders sein muss, ist mir auch klar. Aber ich finde es klasse, dass es die Galaxy wieder gibt und dass das jetzt weitergeht und ob jetzt eine neue Interpretation der Galaxy das nochmal zu noch viel größeren Höhen führen kann. Ja, ich bin total gespannt. Ja? Und ich fände es auch geil, wenn es Ryan Fire wieder gäbe und es käme wieder zu diesen Duellen. Ein Duell ist ja jetzt da. Ne? Wir hatten einen World Bowl, der letzte mit den Sea Devils, die in Frankfurt die Galaxy geschlagen haben. Und jetzt wird es dieses Jahr hoffentlich ein ist doch schon alleine Spannung.
Caro, du wolltest noch was fragen.
Ja, ich wollte fragen, nochmal, Chris, kannst du uns einmal ganz kurz mitnehmen, wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus? Wahrscheinlich ist jeder Tag anders, also weil es auch um verschiedene Themen gibt, aber ist das irgendwie, morgens mietest du dich mit deinem Staff, dann telefonierst du mit den anderen GMs und dann noch mit der Liga? Also kann man so einen typischen GM-Tag beschreiben?
Also in der Zeit, wo man nicht sagt, ich habe um 8 Zoom-Call mit dem, um 9 mit dem und so weiter, bis 22 Uhr Zoom-Calls. In so einem normalen Tag würde man wahrscheinlich dann tatsächlich sagen, wir sind in Hannover, in Hildesheim ganz gut aufgestellt mit einem ziemlich geilen Büro, was wir hätten. Aber im Moment sind wir alle eben ziemlich verteilt und treffen uns virtuell und treffen uns dann beispielsweise morgens. Beziehungsweise, nee, wir treffen uns meistens gegen Abend mit zum Beispiel den Leuten, die im Social-Media-Team arbeiten, weil die durchaus auch in den allermeisten Fällen noch einen Dayjob haben und wir nicht ganz so viele hauptamtliche Mitarbeiter haben, wie wir das in der NFL Europe hatten. Aber da gibt es dann jemand, der, sagen wir mal, die Designerin, die an der Webseite arbeitet und an vielen anderen Sachen. Und wir stimmen uns dann eigentlich sehr parallel ab, also über den ganzen Tag verteilt mit denen, die gerade Zeit haben. Wir haben feste Termine für Calls mit Frank Meyer, ich, einige andere Menschen, die jetzt für die German Knights Managementverantwortung haben. Wir telefonieren sicherlich 3-4 Mal für eine halbe Stunde bis eine Stunde am Tag. Also da geht viel Zeit ins Land, wo wir jetzt die aktuelle Situation immer wieder diskutieren und gucken, wie können wir uns arrangieren. Da ich wie gesagt, von Remote arbeite, sind die Tage sich so ein bisschen ähnlich. Wenn ich in Hannover bin, was ich jetzt zu wenig sein konnte aufgrund der Situation, dann ist halt ein typisches Ding, sich mit dem Stadion zusammenzusetzen, zu mieten, Ortstermine zu machen an den Orten, die wir brauchen, ob das jetzt Trainingsfacilities sind, ob das Stadion ist, ob das jetzt die Frage ist, wie bauen wir alles richtig für die Saison im Wortsinne. Ne? Was müssen wir für die Fernsehübertragung in den Stadien, in denen wir spielen wollen, vorbereiten? Das muss kaufmännisch kalkuliert werden. Die Frage, wie sehen unsere Werbebanden aus? Ne? Was passiert da? Wie organisieren wir das? Wie organisieren wir die ganze Kommunikation? Also so diese komplette Vorbereitung einer Großveranstaltung, die im Moment so ein bisschen weniger normal läuft, als das vielleicht in einem Nicht-Pandemie-Jahr der Fall wäre.
Chris, wir sind ja auch vielleicht als letzte Frage vor allem NFL-Freischnauze, die Footballerei. Wenn man sich jetzt dein Profilbild hier im Clubhaus anguckt, dann schaut man auf ein Bronco. Also ich ziehe jetzt einfach mal meine Schlüsse und behaupte ganz frech, du wärst Fan der Denver Broncos. Wann ist es denn soweit? Wann holen denn die Broncos mal wieder den Super Bowl und wann haben die Broncos denn mal wieder einen halbwegs vernünftigen Quarterback in deinen Augen?
Schöne Geschichte da hinten mit dem Broncos-Fan. Der Typ, in dessen Büro ich da bin, der macht tatsächlich Merchandise und ist ein Mensch, der Familie in Denver hat und ein glühender Broncos-Fan. Und er hat in seinem Büro lauter Devotionalien mit Originalunterschriften von, er hat ein Originaltrikot von Bill Romanowski. Und wenn du Linebacker warst, bist du natürlich fasziniert bis zum Abwinken von diesem Wahnsinnigen. Aber tatsächlich, ich bin sicherlich ein Broncos-Fan, weil ich viel Zeit mit Jack und John Elway verbringen durfte Anfang der 90er. Jack Elway war der erste Galaxy-Coach und damals war John Elway in Frankfurt und stand in der Kneipe und hat Bier gezapft und die Ami-Touristen haben immer gesagt, you look like John Elway, und haben es nicht glauben können, weil er bei manchen dann gesagt hat, dass er es wäre. Also ich bin eher Fan von diesem Typen und nicht so sehr von der Mannschaft und ob die jemals wieder so gut sein werden. Ich habe beide Super Bowls gesehen, die er gewonnen hat. Also insofern, ich weiß es nicht. Ich verfolge die Broncos tatsächlich nicht wie ein Fan. Es tut mir leid, dass ich da enttäuschen muss.
Du enttäuscht mich nicht, gar nicht, gar nicht. Gibt es denn ein Team, das du wirklich doll supportest? Ein NFL-Team meine ich, außer den German Knights natürlich.
Es wären die Saints und leider musste ich halt mit zugucken, wie sie es dann nicht wurden, aber die Saints sind schon im Moment mein Herzensteam. Früher waren es mal die Giants.
Okay, das ist ja zumindest ein Upgrade von den Giants zu den Saints. Das ist ja super. Cool. Chris, das hat.
Kommt drauf an, welches Jahrzehnt du anschaust. Das ist ja
das, ja, das stimmt natürlich. Ja, das stimmt. Aber aktuell hast du, glaube ich, mehr Spaß mit den Saints als mit den Giants. Chris, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr interessant. Wir werden das sicherlich auch nochmal wiederholen in einem anderen Rahmen. Ich weiß nicht, Max, Daniel, Caro, habt ihr noch sonst eine abschließende Frage? Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank, Chris, für deine Zeit. Und toi, 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 dass sich das alles bis Mitte Juni auch noch gut entwickelt, trotz Corona.
Also ich bedanke mich auch bei dir, Chris, war wirklich sehr informativ. Ich würde gerne noch mal einen gesonderten Talk machen über die Nationalmannschaft 81 und das 83 und so weiter und so fort. Aber das würde, glaube ich, hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber da sollten wir noch mal einen kleinen Talk aufsetzen. Das ist bestimmt super spannend.
Ich sehe schon, Max, du solltest insgesamt mal einen Nostalgie-NFL in Deutschland-Talk oder Format entwickeln.
Aber da bin ich doch viel zu jung für, Daniel, viel zu jung.
Genau, ansonsten würde ich einmal nochmal hinweisen für alle Podcast-Hörer. Wir machen das jeden Sonntag 19 Uhr mit unterschiedlichen Gästen auf Clubhouse, vielleicht in Zukunft irgendwann noch auf Twitter. Wenn ihr ein iPhone habt, wenn ihr mit dabei sein wollt, kommt auf Twitter, schickt der Footballerei oder schickt einen von uns einfach eine kurze PM, eine Direktnachricht, und wir versuchen euch schnellstmöglich einzuladen. Das heißt, da könnt auch ihr dabei sein, könnt Fragen stellen und wir werden versuchen, in den nächsten Wochen diesen Podcast dann regelmäßig zu den ELF-Themen auch in der Footballerei zu veröffentlichen. Eine letzte Frage von mir einmal. Chris, mit wem müssen wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch reden? Wen würdest du als Person, die noch nicht bei uns war, uns empfehlen?
Ich hatte eben Schwierigkeiten, mich zu unmuten. Entschuldigung. Also ich glaube, interessant wäre beispielsweise jemand wie Kurt Paulus, der sich um die Schiedsrichter kümmert als Thema. Das ist halt sehr, sagen wir mal, sehr sportbezogen. Ihr solltet auf jeden Fall mit dem Alex Korosek reden, der die Frankfurt Galaxy managt, ja, und da eben ganz, ganz viel ja schon auf die Beine gestellt hat im Laufe der Woche. Da sind ja ganz viele tolle Sachen schon in der Stadt gelaufen und es hat ja relativ schnell auch dann so einen Social-Media-Hype gegeben. Also das, finde ich, sollte man, gerade weil wir das gerade hatten, ne, mit dieser alten, tollen NFL-Europe-Marke, die jetzt wieder da ist, das sollte man nochmal hier im Talk besprechen und das wird sicherlich auch ganz, ganz viele interessieren.
Alle notiert, Chris. Dankeschön. Und vielleicht etwas, was ihr euch noch notieren könnt. Montag 19 Uhr gibt es immer die Live-Ausgabe der Footballerei auf YouTube und auf Twitch. Also wenn ihr auch morgen Abend Bock habt, über Football zu sprechen, dann seid da auf diesem Kanal gern dabei. Vielen Dank an alle Fragensteller, vielen Dank an die Runde hier oben und nochmal ein spezielles Dank an dir, Chris. An dich, Chris. So rum. Die richtige Rechtschreibung muss sein, richtige Grammatik.
Ja, vielen Dank für das Zuhören und ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Dann würde ich sagen, bis bald mal wieder hier im Clubhaus.
Dann tschüss.
Ciao. Tschüss. Wir brauchen noch eine Melodie irgendwie, die jetzt einläutet, ja, finde ich. Kannst du was singen kurz, Max?
Lieber nicht, das wollt ihr nicht.
Okay, gut.
Macht's gut.
Gut. Ciao. Ciao, ciao, ciao,
ciao. Ciao, macht's gut.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der